Einen wunderschönen guten Morgen wünschen Conny und Pastor Peter. Wir haben unseren Online-Gottesdienst heute und begrüßen die Gemeinde, die Gemeindemitglieder, Freunde, ja, richtig, wen begrüßen wir noch? Alle Hörer im Internet, die unsere Predigt auch abfragen können. Und wenn Fragen da sind, auf unserer Homepage stehen Telefonnummern und auch Mailadressen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, meldet euch bitte. Seid alle herzlich gegrüßt. Eigentlich sieht das Wetter ja nach Weihnachten aus, aber wir haben in der nächsten Woche, ja, nächsten Woche Karfreitag und dann in der übernächsten Woche Ostersonntag. Eigentlich etwas, was wettermäßig jetzt total andersrum ist, aber wenn man gesamt betrachtet, ist ja sowieso von Weihnachten bis Himmelfahrt, bis Pfingsten alles ein
Weihnachten.
Ja,
ein Weihnachten.
Und Jesus ist das Geschenk für uns, sage ich mal, und er hat auch Geschenke für uns parat. Ja, wir werden uns heute mit Psalm 24 beschäftigen. Und wir waren ja in der Reihe der prophetischen und der messianischen Psalmen, zwar von Psalm 22, 23 haben wir die letzten Sonntage gesprochen und heute ist beim Psalm 24 dran. Und das ist wie so eine Perlenkette. Die Psalmen sind aufgereiht, weil sie eigentlich in Folge sortiert werden können. Wir haben hier einmal den Psalm 22, da ist der Hirte. Der Hirte ist immer Jesus, das ist ganz klar. Er benutzt dieses Beispiel, weil Schafe eine Besonderheit haben. Jesus hat diese Tiere ausgewählt, weil sie nur dem folgen, der sie sicher führt. Und er führt sie zu frischem Gras und er versorgt sie und all das ist ja da drin. Das ist für Schafe auch wichtig. Das haben wir. Im Psalm 22 gibt jetzt der Hirte sein Leben für die Schafe. Das ist die 22, ist das Leben für die Schafe. Das ist Jesus, der ans Kreuz geht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, heißt es im Psalm 22. Und im Psalm 23 ist er der gute Hirte, für die aber, die ihn angenommen haben. Also ich muss etwas tun, ich muss Jesus annehmen, damit ich ihn als meinen guten Hirten habe, damit er dann, was in Psalm 23 steht, auch tun kann, nämlich uns versorgen kann. Und wenn wir ihn als unseren Hirten kennenlernen wollen, dann müssen wir auch mit ihm gehen. Und das sind wiederum Bedingungen, die in Psalm 23 so ein bisschen untergehen. Er führt mich auf rechten Wegen. Rechte Wege muss ich dann aber auch gehen. Wenn ich sie nicht gehe, dann wird er mich nicht versorgen. Also hier sind einmal zwei Bedingungen aus Psalm 22 und 23. Einmal die Annahme seines vollbrachten Werkes, nämlich Karfreitag, darauf steuern wir ja nächste Woche hin. Und zum anderen, dass ich mit ihm auf seinen Wegen gehe. Und glaub mir eins, das steht ja auch da, auf diesen Wegen gehen wir dann nicht alleine. Jesus ist bei uns. Und wisst ihr, was noch in Psalm 23 da noch steht? Er verbürgt sich dafür mit seinem Namen. Was kann man darauf sagen?
Halleluja.
Amen. Genau das. Er verbürgt sich dafür. Überlegt mal. Aber wir müssen immer was tun. Wir müssen auch was tun. Wir können nicht einfach sagen, ja, mach mal. Setz mich mal hin und warte mal ab, was kommt. So. Jetzt kommt Psalm 24 an die Reihe und eine dicke Überschrift liegt auf dem Tisch, Conny. Wie heißt die dicke Überschrift?
Der König der Herrlichkeit.
Ja, und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Wir werden zuerst, Conny wird zuerst, den Psalm 24 komplett aus der neuen Genfer Übersetzung vorlesen. Und dann werden wir Vers für Vers ihn betrachten.
Es ist ein Psalm von David. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf dem Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, es ist der König der Herrlichkeit.
Amen.
Er ist der König der Herrlichkeit.
Das war das heutige Thema. Wenn wir die ersten beiden Verse nehmen, die brauchen wir jetzt nicht einzeln zu lesen, aber dann werden wir nachher die nächsten Verse ab Vers 3 einzeln nochmal vorlesen, weil wir sie betrachten. Aber in Vers 1 und 2 steht, dass alles Gott gehört. Er hat alles geschaffen und alles gehört ihm. Und da müssen wir heute immer wieder dran denken. Wir benutzen unsere Erde, als wenn sie uns gehört. Es ist seins und wir dürfen es benutzen. Wir dürfen darauf leben. Und so sollten wir uns auch verhalten. Und ich finde, wenn wir etwas geliehen bekommen, dann gehe ich sorgsamer vielleicht damit um, als wenn es mein eigenes ist. Und so sollten wir auch mit unserer Erde umgehen. Conny, liest uns mal den 1. Mose 1, die Verse 9 bis 10 vor. Da können wir das nochmal, was im Vers 1 und 2 in Psalm 24 steht, nochmal wiederfinden.
1. Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an besondere Orte, dass man das Trockene sehe. Und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.
Ja, Gott hat das Fundament befestigt, heißt es im Psalm 24. Genau das, er hat Wasser und Erde getrennt und hat uns auf diese Erde gestellt. Das ist das sichere Fundament, einmal weltlich gesehen, sage ich, oder irdisch gesehen. Und Jesus ist das Fundament, auf dem wir geistlich stehen. Er ist der Fels.
Amen.
Und jetzt lesen wir doch, Conny, jetzt einfach mal den Vers 3.
Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen?
Ja, der Berg des Herrn, das ist der Berg Zion. Der Berg Zion steht wo?
In Jerusalem.
In Jerusalem. Und was ist da drauf gebaut?
Der Tempel.
Und wann ist er abgerissen worden? 70 nach Christus. Seitdem ist er nicht mehr da. So, und dann haben natürlich, ja, ich würde fast sagen, der Teufel hat dann mal gesagt, okay, wenn die da wieder was wollen, dann setze ich mich da erstmal drauf. Und die heilige Stätte, nämlich der Tempelberg, der ist besetzt und die Juden heute oder auch die ganze Welt kann auf den Berg gehen, aber darf dort nicht beten. Und da hat der Teufel sich wirklich auch wieder breit gemacht, sage ich mal. Und da sieht man, wie wichtig dieser Ort ist, dass der Teufel sich genau dort breit macht und auch es beansprucht, aber er wird es nicht erlangen können, weil das Gottes heiliger Berg ist. Und Gott wird schon dafür sorgen. Und das ist der Berg Zion, auf dem die heilige Stätte irdisch steht. Die heilige Stätte ist der Tempel und der Rest, der noch da ist vom Tempelberg, ist die Klagemauer, an der heute die Juden und die Welt betet. Und sozusagen gehen sie, wenn sie nach Jerusalem gehen, an den Berg Zion. Weil sie dort beten dürfen. Auf dem Berg Zion dürfen sie nicht beten. Das ist schon krass, gell? Aber Gott hat einen langen Atem, der wird schon dafür sorgen. So, und jetzt kommt die Frage, die irdische Sache haben wir jetzt betrachtet. Jetzt müssen wir noch die himmlische Sache sehen. Der Tempel, nämlich die heilige Stätte, ist am Ende der Himmel. Auch heute schon da. Und dort steht der Tempel heute. Von dort wird auch wiederkommen. Von dort wird das neue Jerusalem auf die Erde kommen. Aber erstmal gibt es, wie gesagt, die heilige Stätte, der Tempel auf dem Zionsberg und zukünftig für uns der Himmel als heilige Stätte, nur zum Verständnis. Und jetzt ist die Frage, wer darf jetzt auf den heiligen Berg? Und diese Frage, die hat David damals prophetisch gestellt. Und heute würde er wirklich komisch schauen, wenn er feststellen würde, dass gar keiner darauf darf, weil nämlich der Teufel diesen heiligen Berg und die heilige Stätte besetzt hat. Das ist schon krass, gell? Aber trotzdem, wir haben ja noch auch unsere zukünftige Blickrichtung auf den Himmel. Und wenn wir Jesus angenommen haben, haben wir heute schon ewiges Leben. Das heißt, da kommen wir später noch drauf, wo wir uns dann heute auch befinden. Die Frage ist aber, wer darf auf den Berg, wer darf in den Himmel? Und die Antwort kommt in Vers 4.
Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört.
Ja, das ist der ganze 4, ne?
Mhm. Ja.
Ja. Das heißt, es muss eine Reinheit da sein. Und ich denke mal hier Reinheit im Äußerlichen, das heißt, wie ich mich verhalte, wie ich handle, und eine innere Reinheit, wie ich auch im Denken Reinheit haben kann. Reinheit meiner Gedanken. Ich kann nach außen handeln mit Reinheit optisch und innerlich unrein sein, indem meine Gedanken ganz schräg um die Ecke ganz was anderes denken. Und hier muss die Reinheit innerlich und äußerlich sein, nochmal denken und handeln müssen rein sein. Und in Vers 5 gibt es dann den Segen dazu, den Erfolg, den wir haben. Das kannst du weglegen, wir kommen nachher.
Er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, sein Retter, wird ihm die Treue begegnen. Wird ihm in Treue begegnen.
Ja, wieder aber ist hier eine Bedingung, die in Vers 4 auch zu lesen ist. Man muss Reinheit haben, dann kommt der Segen. Lies nochmal bitte.
Er wird Segen empfangen vom Herrn, Gott, ja, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen.
Ja, und das ist genau das, was wir durch Reinheit erlangen. Und schauen wir doch mal zurück. Wir haben in Psalm 22 die Annahme als Bedingung, Jesus anzunehmen. Dann haben wir es. Ohne die Annahme können wir nicht ihn als Hirten haben. Als Psalm 23 haben wir, dass wir seinen Weg akzeptieren, auf den wir gehen dann auch. Auch eine Bedingung. Und hier haben wir eben, dass wir in Reinheit auf den Berg ihm begegnen können oder ihm auch im Alltag begegnen können, wenn wir Gott gegenübertreten im Gebet oder mit ihm einfach ganz allgemein sprechen. Und dann kommt der Vers 6. Dann sind wir etwas.
Daran erkennt man Gottes wahres Volk, Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs.
Das wahre Volk, die Nachkommen Jakobs. Da Jakob ist ja der Stammvater und Jakob hat einen neuen Namen. Er hat mit Gott gerungen und hat gesagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und hat dann einen neuen Namen bekommen. Und wie war sein neuer Name?
Israel,
ja. Und dadurch ist er der Stammvater Israels und Israel wird auch verglichen mit einem Ölbaum. In der Gegend wachsen ja viele alte Ölbäume, einige sind sogar fast schon so alt, dass sie Jesus hätten sehen können, aber das wird nicht ganz gehen. Also ein paar hundert Jahre sind sie aber schon, die alten Ölbäume auf dem Ölberg. Das Volk, das wir sind, ist aufgefropft. Die Gärtner wissen das, wenn man eine Pflaume oder eine Kirsche oder was weiß ich, einen Obstbaum veredelt, dann fropft man eine bessere Sorte auf den Baum auf. Und so sind wir aufgefropft auf den Ölbaum. Wir sind in das Volk eingesetzt als die Heiden und gehören deshalb auch zum Volk dazu. Wir sind also sozusagen auch Nachkommen von Jakob. Mhm. Wir sind das Volk, das wahre Volk dadurch, indem wir eben auch Jesus angenommen haben. Und die Juden müssen Jesus auch annehmen, um zu seinem wahren Volk. Aber da gibt es eine Ausnahmesituation. Da kommen wir später mal drauf, das ist ein bisschen komplizierter. Durch die Annahme des Hirten gehören wir zu seinem Volk dazu, unser Hirte. Und wir sind die Schafe. Da heißt aber auch, die Gott suchen, die seine Nähe suchen. Und da habe ich eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. Ein gläubiger Schiffsjunge wurde seines Glaubens wegen von den Kameraden immer wieder verspottet. Eines Tages stand der Kapitän am Oberdeck und schaute mit einem Fernglas den Horizont und den Himmel ab. Spöttisch sagte er im Blick auf den gläubigen Schiffsjungen zu den Anwesenden: »Ich suche Gott überall, aber ich sehe keinen Gott.« Das wurde mit Gelächter quittiert, doch der Schiffsjunge antwortete: »Das ist auch kein Wunder, Herr Kapitän, denn Gott sagt, nur die reinen Herzenssinn werden mich sehen.« Das bestätigt nochmal das, was wir eben schon gesagt haben. Jetzt kommen wir zu einer Veränderung im Wort des Psalmes 24. Der Psalm schwenkt hier ganz gravierend um und jetzt kommt die Herrlichkeit des Königs zum Ausdruck. Und Conny, lies uns doch bitte mal die Verse 7 bis 10 fortlaufend aus der Neuen Genfer Übersetzung.
Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit.
Amen. Wir werden gleich einige Verse daraus noch aus einer anderen Übersetzung, aus der Schlachterübersetzung, vorlesen. Aber erstmal die Frage, was passiert hier überhaupt? Wo sind wir überhaupt? Und wer fragt? Das ist doch hier die Frage. Und jetzt müssen wir etwas nochmal betrachten. Wir hatten vorhin ja schon Weihnachten gesagt. Weihnachten kommt Jesus auf die Erde. Karfreitag stirbt er für uns. Ostersonntag steht er auf durch die Kraft Gottes, der ihn von den Toten lebendig macht. Und Himmelfahrt, davon reden wir heute. Er geht in den Himmel, er fährt in den Himmel auf. Und die mächtigen Tore des Himmels sollen weit geöffnet werden, damit der Herrscher der himmlischen Heerscharen einzieht. Der Herrscher der himmlischen Heerscharen, der Herr Zebaoth, heißt es. Worüber herrscht er? Was ist der Herr Zebaoth?
Über die Heerscharen.
Ja, die himmlischen Heerscharen. Himmlisch. Und was sind die himmlischen Heerscharen? Die Engel, genau. Und wer fragt hier? Die Engel. Die Engel fragen. Aber wer ist der König? Warum fragen sie? Jetzt müsst ihr euch überlegen. Die Situation ist doch so. Jesus sitzt seit Jahrtausenden, seit Ewigkeit auf dem Thron. Und jetzt sagt der Vater: Hey Jesus, geh mal auf die Erde. Und der Thron ist leer. Könnt ihr euch vorstellen, was die Engel 33 Jahre erlebt haben? Einen leeren Thron. In der Zeit war Jesus nämlich auf der Erde unterwegs. Und jetzt zieht er wieder ein. Und die Tore sollen sich weit aufmachen. Und die Pforten, die himmlischen Pforten sollen sich weit aufmachen. Merkt ihr, wo wir jetzt sind? Wir sind Etagen höher. Wir sind nicht hier auf der Erde. Und warum fragen sie? Die kennen doch Jesus. Jetzt kommt er wieder. Ja, aber es ist nicht ihr Jesus. Er hat die Seite durchbohrt und seine Hände und Füße sind durchbohrt. Und er ist geschlagen. Er hat eine Dornenkrone auf dem Kopf gehabt. So kommt er jetzt wieder in den Himmel zurück. Und sie erkennen ihn vielleicht gar nicht gleich, weil er geschunden worden ist, um unseren Willen. Und deshalb fragen sie, und jetzt frage ich dich, Conny, und du liest die Antwort vor. Ich kommentiere jetzt den Text der Engel. Wer ist der König?
Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit.
Ja, und diesen Streit, den vertritt im Streit, vertritt er uns auch. Er streitet für uns. Wenn wir etwas eine Auseinandersetzung haben, dann können wir ihn anrufen und er streitet uns. Aber nochmal rückblickend, wir müssen all unsere Bedingungen erfüllen. Wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dann bring es in Ordnung, damit der Herr für dich streiten kann. Amen.
Amen.
Und dann sind sie noch nicht zufrieden, die Engel. Sie fragen nämlich nochmal, wer ist denn der König der Herrlichkeit?
Der Herr der Herrscher, er ist der König der Herrlichkeit.
Ja, und damit akzeptieren sie ihn als ihren Herrn, denn die Engel fragen und er ist der Herrscher der himmlischen Herrscher, der Herr Zebaoth. Und das ist ein ganz gewaltiger Einzug, der dort stattfindet. Und wisst ihr, was noch viel gewaltiger ist? Wir ziehen mit ein.
Amen.
Wir sind die Kinder Gottes. Amen. Wir sind Söhne und Schwestern, nein, Brüder und Schwestern, Entschuldigung, Brüder und Schwestern von Jesus. Und in dem Moment, wo wir ihn annehmen, ziehen wir mit ihm jetzt schon ein und sitzen zur Rechten Gottes. Amen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Deshalb werden auch für uns die Tore mächtig geöffnet und die Pforten des Himmels sind weit offen. Halleluja. Amen. Das rührt mich zutiefst an. Und ich bin dankbar dafür, dass Gott an meine Tür geklopft hat, dass für mich die mächtigen Tore des Himmels sich aufgetan haben. Wir sind Brüder und Schwestern, habe ich schon gesagt. Und wir sind Teil seiner Herde, wir sind seine Schafe. Und wir können in Sicherheit leben, weil wir unter seinem Schutz stehen, trotz aller Widrigkeiten, die uns immer wieder entgegengehen. Und darauf kann ich nur Halleluja sagen, danke Herr und Amen.
Amen. Danke Herr.
Wenn wir heute eigentlich dort angekommen sind und uns fragen, habe ich schon eine Beziehung zu Jesus, dann ist es jetzt an der Zeit, diese Beziehung einzugehen. Und wenn wir Jesus als unseren Retter akzeptieren, dann wird er uns weiß wie Schnee waschen. Wenn wir aus dem Fenster schauen, können wir sehen, wie das aussieht. Er wird uns ein weißes Gewand anziehen. Er wird uns in dem Moment, wo wir ihn annehmen, ewiges Leben geben. Wir haben dann ewiges Leben und wissen, dass wir am Ende tatsächlich nicht nur geistlich bei ihm einziehen werden, sondern tatsächlich im Himmel erscheinen werden. Danke, Herr. Und wer noch nicht diesen Schritt getan hat, es ist dringend erforderlich, gerade in unserer heutigen Zeit, in diese Veränderung. Wenn wir Kinder Gottes werden, dann verändert sich unser ganzes Verhalten. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Wir sind nach außen noch genauso. Conny, du siehst dann noch genauso aus wie vor deiner Errettung. Aber innerlich hat sich etwas verändert. Der ganze geistliche Ablauf, der in der Bibel dort dafür ausgedruckt und beschrieben steht, der wird dann in Gang gesetzt. Und dein innerer Mensch verändert sich total, was dann auch nach außen sichtbar wird, wie es im Vers auch in Psalm 24 heißt, dass wir als sein Volk wahrgenommen werden. Man erkennt, dass wir sein Volk sind, weil wir uns dann von innen nach außen verändern. Also, nochmal der Appell, Jesus anzunehmen, ist das Allerbeste für dein Leben. Wenn du Fragen dazu hast, ruf uns an, wir helfen dir dabei. Halleluja. Amen.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich segne euch jetzt mit dem aaronitischen Segen. Aaron hat gebetet und diesen Segen spreche ich jetzt auch für euch, für jeden Einzelnen aus, auch für die Gemeinde. und auch für all die, die jetzt bereit sind, Jesus anzunehmen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Dieser Frieden, der ist höher als alle Vernunft. Wir können ihn menschlich nicht erfassen. Aber wenn wir Jesus angenommen haben, wird der Friede Gottes auf uns kommen. Er wird unser Leben verändern. Und wir gehen hin im Frieden des Herrn. Und so spreche ich euch diesen Frieden des Herrn zu. Geht hin im Frieden des Herrn. Eine gesegnete Woche von Conny und Pastor Peter. Halleluja. Amen.